Hallo und herzlich willkommen zum Zwischenruf, wenn es gesagt werden muss. Vergangene Woche waren die Landtagswahlen in Baden-Württemberg am 8. März. Genau, und über die wollen wir heute uns mal ein bisschen unterhalten. Hallo Felix, hallo Frau Kienlein. Also Felix, lies uns doch mal die Ergebnisse der Landtagswahlen vor.
Ja, also die zentralen Ergebnisse sind folgende. Die Grünen haben die Wahl gewonnen mit einem Prozentsatz von 30,2% der Zweitstimmen. Die CDU folgt auf Platz 2 mit 29,7% der Stimmen. Dann kommt die AfD mit 18,8% der Stimmen. Die SPD hat das mit 5,5% auch noch knapp in den Landtag geschafft. Und die FDP und Linke liegen beide bei 4,4% und nicht im Landtag. Und das kommt durchaus überraschend. Ich glaube, was man so als Trend festhalten kann, ist, dass der Wahlkampf sich ziemlich zugespitzt hat. Das heißt, wir hatten vor allem die CDU und die Grüne, die auch als beide als mögliche Regierungsparteien gesehen wurden. Und diese rot-grün-schwarze Koalition, die wir schon seit 15 Jahren hatten, war eigentlich auch von vornherein in den Prognosen die wahrscheinlichste Regierungskonstellation. Das heißt, man kann vermutlich sagen, dass am Ende sich das so sehr zugespitzt haben, dass da vor allem die Kleinstparteien, also die SPD, die FDP und die Linke, drunter gelitten haben.
Ja. Wie sieht es denn bei unseren Jungwählern aus?
Ja, also die Landtagswahlen sind ja schon ab 16 Jahren in Baden-Württemberg. Das ist durchaus eine Neuerung. Das heißt, viele Wähler, die noch nie gewählt haben, haben jetzt auch das erste Mal gewählt. Und deswegen konnte man da auch einige Trends sehen. Wenn wir beim Alter der 16, also bei den Wählern von 16 bis 24 sehen, dass das Wahlergebnis schon ein bisschen anders ist. Dort liegen die Grünen deutlich vorne, aber mit 28% der Stimmen. Das heißt, trotzdem, dass sie so weit vorne liegen, haben sie nicht so viel der Prozente der Stimmen wie insgesamt. Und danach ist es so ein bisschen Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen der CDU und die AfD und der Linken, die alle zwischen 16% und 14% liegen. Das heißt, man kann dort sehen, dass es allgemein breiter gestreut ist, die Wahlentscheidung bei den Jugendlichen und Erstwählern, aber sich dadurch auch keine sehr klaren Favoriten ausbilden. Also während bei der Bundestagswahl noch die Linke sehr weit vorne war, ist sie hier bei der Bundestagswahl nicht so weit vorne und die Grünen konnten so ein bisschen den Trend von vor Corona zurückholen und die vor allem bei jungen Wählerinnen begeistern.
Genau, Felix, was denkst du denn, woran liegt es, dass die Jungwähler so verstreuter gewählt haben als allgemein?
Also erstmal möchte ich festhalten, dass das kein neuer Trend ist. Das sehen wir eigentlich bei den vielen Wahlen. Wir wissen ja, früher hat das sich ziemlich zugespitzt, also vor allem in den Nachkriegsjahren zwischen der CDU und der SPD. Das heißt, man war eigentlich Stammwähler und hat entweder die CDU oder die SPD gewählt. Und es gab auch nur diese zwei großen Parteien vor allem. Und in den ganzen letzten Jahren hat sich das entwickelt und vor allem bei jüngeren Wählerinnen. So sehen wir, während die über 70-Jährigen noch zu über 40% die CDU wählen, also da sehen wir diese Stammwählerschaft, ist bei den jungen Wählern halt nur bei 16%. Ich glaube, das hat viel zu tun, dass es bei diesen neuen Wählergenerationen gar nicht mehr um diesen Kampf zwischen vor allem CDU und SPD geht, sondern dass man ja allgemein eine viel breitere Parteienlandschaft jetzt hat und auch geprägt von Social Media, wo die großen Volksparteien CDU und SPD eben nicht vorne dabei waren, haben viele Wählende ihren Zugang zur Politik über Social Media und dadurch auch zu anderen Parteien gefunden.
Und Felix, kannst du vielleicht was dazu sagen, welche Themen diese Wahl am stärksten entschieden haben?
Also erstmal kann man sagen, dass es gar nicht so sehr um die Themen und vor allem nicht um die Landesthemen ging, weil es viel von der Bundespolitik geprägt war und am Ende auch sehr von diesem Personenduell Manuel Hagel von der CDU und dem sehr charismastarken Özdemir. Aber trotzdem gab es auch innerhalb der Landespolitik ein paar Themen, die entscheidend waren. Vor allem ging es da um die Wirtschaft und ganz primär um vor allem die Autoindustrie, die mit dem zunehmenden Elektromobilität in Baden-Württemberg immer mehr unter Druck gerät. Und da, was die Lösungen der Kandidaten dafür sind, die E-Mobilität und die vielen Arbeitsplätze, die damit verbunden sind, zu erhalten. Sonst, Bildung hat, wie eine Landtagswahl ist, normal gesehen wird, gar keine so große Rolle gespielt. Wir hatten den neuen Wechsel ja schon vor der Landtagswahl. Das heißt, das war ein niedrigschwelligeres Thema. Es ging viel auch um soziale Sicherheit, also auch ein bisschen über Asylfragen und wegen den Grünen, die so prominent im Landtag oder im Wahlkampf vertreten war, auch um Umwelt- und Klimaschutz. Aber vor allem würde ich sagen Wirtschaft und vor allem um Bundesthemen. Ja, das ist so der Trend der Wahl.
Hat diese Wahl gezeigt, in welche Richtung sich Deutschland entwickeln könnte?
Tatsächlich kann man sagen, dass seit letztem Jahr, wo die Bundestagswahl war, regiert ja wieder die CDU. Und wir konnten sehen, dass vor allem durch die schwachen Beliebtheitswerte von Friedrich Merz im Bund auch die CDU auf Landesebene gelitten hat. Das kann man so ein bisschen dadurch sehen, Ende 2024 war die CDU in Umfragen in Baden-Württemberg 16% vorne. Das heißt, diese 16% wurden aufgeholt von der Grünen und das ist genau in diese Zeit nach der Bundestagswahl gefallen. Das heißt, man kann schon sagen, dass man eine gewisse Unzufriedenheit mit der Politik im Bund hat. Das sagen auch 80% der Wählerinnen, dass sie mehr erwartet haben von der Regierung. Aber wir sehen trotzdem, dass die CDU immer noch stark ist, aber Schwierigkeiten hat, dann so eine Wahl auch zu gewinnen. Vor allem, wenn man so unbeliebte Führungspersönlichkeiten hat wie Merz im Bund oder auch Hagel in der Landtagswahl. Da hatten die Grünen mit Özdemir einfach einen Personalvorteil.
Du hast ja schon gesagt, dass die Rolle Wirtschaft, Sicherheit und Klima wahlentscheidend waren. Zur Wirtschaft hast du schon ein bisschen was gesagt. Was kannst du noch zu Sicherheit und Klima sagen, inwieweit diese Themen oder diese Rolle entscheidend ist für die Wahlentscheidung?
Also zur sozialen Sicherheit, da hat man auch immer die Frage des Asyls. Das heißt, auch in Baden-Württemberg gibt es verschiedene Meinungen darüber, wie man damit umgeht, wie man eine Integration für neue Personen in unserer Gesellschaft erleichtern kann oder ob man sich vielleicht mehr abschotten soll, weil man nicht die Kapazitäten dafür hat. Also das war wie ähnlich bei der Bundestagswahl auch ein Thema. Gleichzeitig ging es natürlich bei der sozialen Sicherheit auch viel um Mieten, weil sich vor allem in Großstädten, aber auch immer mehr in kleinen Städten die Mietpreise sehr stark entwickeln und vor allem über Kampagne der Linkspartei, aber später auch mussten alle Parteien dazu Stellung beziehen, ging es viel darum, wie können wir dieses Thema eingrenzen. Bei Umwelt- und Klimaschutz habe ich wahrgenommen, dass es auch viel um dieses Verbrennerverbot ging, weil ja Baden-Württemberg als großer Automobilstandort da auch sehr zentral ist. Und da war es relativ überraschend, dass sowohl CDU als auch Grüne sich gegen Verbrenner ausgesprochen haben. Vielleicht anders als zum Beispiel die Grünen auf Bundesebene hat man dort gesagt, wir möchten die Verbrenner erhalten, auch um hier die Standorte in Baden-Württemberg zu bewahren.
Spielen Medien und Social Media eine große Rolle für politische Meinungen? Was denkst du dazu?
Ich glaube schon, dass vor allem im Wahlkampf und vor allem bei Jüngeren die Medien und Social Media einen immer größeren Einfluss nehmen, auch direkt für die Wahlentscheidung, weil es da einfach darum geht, dass gewisse Parteien einfach viel sichtbarer sind, vorne vor allem die AfD und die Linke, auf den Social-Media-Plattformen. Das heißt, sie haben da einfach viel mehr Reichweite und erreichen mehr Leute, anders als vielleicht im Fernsehformaten oder anderen. Und ich glaube auch, dass man so einen Trend absehen kann, dass da eher radikalere Meinungen unterwegs sind, als jetzt in Zeitungen oder sonst was auf den normaleren Medien. Das heißt, man sieht schon einen Trend hin zu radikaleren Parteien.
David und Felix, was haltet ihr von einem Social-Media-Verbot für Jugendliche unter 16?
Also persönlich muss ich sagen, dass ich diese Vorstellung von wir haben Social Media und dann wählen Jugendlichen extremere Parteien oder breiter gestreute Parteien und deswegen müssen wir das verbieten, ein bisschen für zu kurz geraten halte, weil auf der einen Seite wird ein Verbot auch Personen belasten, die darauf richtig positive Sachen ziehen. Das heißt, Social Media und insgesamt Internet ist ja schon super Zugang zu Informationen und Ähnlichem. Also auch Podcasts oder sowas geht ja dann mit rein in dieses Social Media Thema. Und ich glaube, das ist schon für viele so ein Informationsfaktor, wo sie sich auch schon in früheren Jahren gut damit auseinandersetzen können. Gleichzeitig, wenn es an diese Radikalisierung geht, denke ich, da muss man eher an die Plattformstrukturen selbst ran. Das heißt, es ist ja kein Zufall, dass dort eher extremere Inhalte und so weiter verbreitet werden. Das heißt, man muss sich überlegen, wenn man Social Media so ein bisschen einhegen möchte, dass man dann vielleicht eher auf demokratischere Social Media Plattformen schaut. Das heißt, immer wieder höre ich auch den Vorschlag, dass man sowas, ein europäisches oder ein staatliches Instagram oder so weiter, was braucht, dass man nicht auf diese Algorithmen, die auf große Aufmerksamkeit aus sind und das wird eben durch radikalere Meinungen erreicht, dass man eher davon weggeht und eigene Modelle bietet, die nicht so sehr auf diese waldgetriebenen Algorithmen gepolt sind. Das heißt, ich würde das Thema struktureller angehen und denke, das ist ein bisschen zu kurz gegriffen, nur zu sagen, dass Jugendliche davon wegbleiben sollen, wobei ich gleichzeitig auch sage, dass Eltern und Familien, dem es einen gesunden Medienumgang ist, ist ja eh, dass es Modelle gibt, dass man bis 16 oder so weiter sein Handy nicht ganz nutzen darf oder wo es schon in diesen Familien da Regelungen für gibt.
Ja, also ein Social-Media-Verbot fände ich jetzt nicht so ganz gut, weil Social Media ist auch wichtig, damit man sich informieren kann. Jedoch ist das Internet meiner Meinung nach schon sehr zugemüllt und man muss aufpassen, was man da liest, ob das auch hundertprozentig vertrauenswürdig ist.
Ich glaube, da ist auch wichtig, auf diese Medienkompetenz zu drängen. Das heißt, es ist schon wichtig, dass es nicht einfach sagt, jetzt mit 16 dürft ihr auf einmal Social Media benutzen, sondern dass man davor schon auch schaut, wie gehe ich damit um. Weil anders als zum Beispiel bei Rauchen oder Trinken, es ist ja jetzt schon so, dass man auch einen Umgang damit lernen muss. Also wir brauchen jetzt nicht zwingend einen Alkoholumgang. Nicht jeder muss Alkohol trinken, aber ich glaube schon, dass in der modernen Gesellschaft auch jeder seinen Umgang mit Social Media finden muss. Das heißt, es ist wichtig, das nicht so zu verteufeln, sondern auch einen Umgang mit zu lernen. Für das Verbot selbst ist es auch noch interessant zu überlegen, wie das umgesetzt wird. Weil wenn dann alle anderen Nutzerinnen, die über 16 sind oder so, sich alters verifizieren müssen, also mit Ausweis oder sonstigen, dann kann das halt schon auch zu Gefahren führen, weil dann können die Daten gesammelt werden. Das machen ja eh die Social-Media-Konzerne, dass sie Verhaltensprofile erstellen. Und wenn das dann auch noch verknüpft wird mit der Identität von jemandem, kann das schon gefährlich werden. Also da kann man jetzt einfach als Beispiel einführen autoritäre Staaten, wenn die dann den Zugang zu Verhaltensdaten haben und das dann mit den Identitäten mischen können, wenn es zum Beispiel um Sexualität oder sonst was geht und die dann über das Nutzungsverhalten sehen können, ob jemand homosexuell oder sonst was ist und das dann verknüpfen können mit der Identität von jemandem, ist es schwierig, das einzuführen. Und auch das Gefahr von Hacking oder sonst was ist da relativ groß. Das heißt, das umzusetzen ist gar nicht so einfach, weil man das mit der Identität verknüpft, da schon große Datenschutzprobleme dabei sind.
Was denkst du, hatte die Diskussion über ein Social-Media-Verbot für unter 16-Jährige Einfluss auf die Wahlergebnisse?
Ich glaube, es ist schwierig, das auf ein konkretes Thema herunterzubringen. Aber man kann schon sagen, dass diese gesamten Diskurse, die von der Bundesebene kamen, schon einen Einfluss auf die Wahl genommen haben. Sei es die Diskussion über die Lifestyle-Teilzeit, das Social-Media-Verbot, da könnte man ganz klar sehen, dass es da gewisse Reibungen gibt mit der Bundespolitik. Und man kann schon auch sagen, dass die Regierungsparteien da ein bisschen abgestraft wurden. Mit CDU 29,7% und SPD 5,5%, das sind 35% der Stimmen. Das heißt, da ist eine Mehrheit, wie sie im Bund gerade zu finden, ist nicht erreichbar in Baden-Württemberg. Das heißt, man kann schon sagen, dass die Personen unzufrieden sind mit der Regierung und dass da viele Diskurse auch Personen nahe gehen und sie da eher zu anderen Parteien tendieren.
Wieso sind dann gerade die Grünen so gut davon gekommen?
Also erstmal kann man sagen, dass auch innerhalb der Grünen, das jetzt nicht als so großer Sieg für die Gesamtpartei gesehen wird, sondern dass das schon ein Baden-Württemberg-spezifisches Ereignis ist. Also zum einen haben wir ja in den letzten 10 Jahren oder 15 Jahren einen grünen Ministerpräsidenten gehabt. Das heißt, die Baden-Württemberg ist einfach besonders mit den Grünen verbunden. Und dann hatte man hier einfach einen sehr charismastarken Kandidaten. Wenn man bei den grünen Wählerinnen nachfragt, war über 50% der Wähler haben gesagt, ich habe gewählt wegen Cem Özdemir, die Partei. Und da ging es, glaube ich, viel darum, wer tut diese Koalition anführen. Wenn es eh klar ist, dass es Rot-Grün-Schwarz oder Schwarz-Grün gibt, dann war schon die Frage, wollen wir jetzt Manuel Hagel als sehr unerfahrenen Kandidaten oder Cem Özdemir, der für viele einfach ein Gesicht war und für viele auch ein positiver Grund war, die Grünen zu wählen. Andererseits sehen wir, dass nur 16% der Wählerinnen das aus einer langfristigen Parteibindung herausgemacht haben. Das heißt, diese Wahl war weniger Verbundenheit mit der grünen Partei im Gesamten, auch auf den Wahlplakaten oder so, war das grüne Logo gar nicht so groß zu sehen. Das heißt, man hat sich ein bisschen von der Bundespartei entfernt, auf seine eigenen Kandidaten gesetzt und man kann auch sagen, dass das Programm bei Baden-Württemberg gerade mit dem Verbrenner aus oder so nicht so bundesnah ist und auch eher in die CDU-Richtung geht. Das heißt, man kann schon sagen, es ist Man hat profitiert davon, dass die Regierungsparteien ein bisschen Vertrauensverlust hatten, aber man hat auch davon profitiert, dass man inhaltlich gar nicht so weit weg war und einfach einen starken Kandidaten hatte, auf den es sich am Ende auch sehr zugespitzt hat im Wahlkampf. Zusammenfassend kann man sagen, dass Baden-Württemberg schon ein bisschen Sonderfall in den Wahlen der letzten Jahren bildet. Wir hatten jetzt viel Wechselstimmung, also zuerst 2021 mit einem Wechsel zur Ampelkoalition und vermeintlich progressiverer Politik und dann jetzt 2025 zurück zu einem CDU-Kurs, der deutlich anders war wie davor. Das heißt, man kann, und hier in Baden-Württemberg sehen wir exakt das andere, dass wir wieder eine grün-schwarze Regierung haben und sozusagen ein bisschen alles beim Alten bleibt. Das heißt, wir haben ja die vielen Krisen, die auch in Baden-Württemberg eine Rolle spielen, mit der Wirtschaft und auch den globalen Krisen. Aber anders als im bundesweiten Vergleich setzt man ein bisschen auf altbekannte Lösungen mit der grün-schwarzen Koalition. Und das ist schon auch besonders, wobei man sagen muss, der Vertrauensverlust in der Politik merkt man hier schon auch. Also wir haben den grünen Wahlgewinner, das nicht so viel mit der Partei zu tun hat. Wir haben mit der CDU Wahlverlierer, die auch viel mit dem Vertrauen in die Politik zu tun hat. Das heißt, wir sehen schon, dass dieser Verlust an Vertrauen in die großen Parteien eine immer größere Rolle spielt. Und das ist, glaube ich, die Aufgabe für die nächsten Jahre, auch für die Bundesebene, dass die Regierung und auch die anderen Parteien Vertrauen zurückgewinnen, dass man auch mit demokratischeren Alternativen die Krisen bewältigen kann und den Menschen gute Politik ermöglicht.
Felix, vielen Dank für deine Einschätzung und deine Meinung zur aktuellen Landtagswahl. Schön, dass du dabei warst. Gerne. Wir hoffen, du kommst bald wieder. Und danke auch dir, David.
Gerne, gerne.
Und dann verabschieden wir uns. Bis zur nächsten Folge. Hört gerne rein.
Tschüss.
Ciao.
Tschüss.